Wir wollen uns heute ein paar Psalmen ansehen, die in einer sehr schwierigen Zeit in Davids Leben entstanden sind. Psalmen, die er geschrieben hat in Zeiten der Verfolgung, wo er verfolgt wurde, wo sein Leben in Gefahr war. In Psalm 52, im Vers 1, heißt es: dem Chorleiter, ein Maskil von David. Und der Kontext: als Doeg, der Edomiter, kam und dem Saul berichtete und ihm sagte, David ist in das Haus Ahimelechs gekommen. Hintergrund könnt ihr nachlesen im 1. Samuel 21 und 22. David war ja ein Mann, der gesalbt war von Gott. Gott hatte den ersten König Saul verworfen, weil er sein eigenes Ding gedreht hat. Dem gesagt, gehorchen ist besser als Schlachtopfer. Der war zwar irgendwie religiös, aber sein Herz war nicht wirklich bei Gott. Und dann hat Gott gesagt, ich werde mir einen König aussuchen nach meinem Herzen, einen Mann nach meinem Herzen. Und er hat David gesalbt, diesen jungen Mann, den er von der Weide weggenommen hat, diesen jungen Schaf, den geringsten, den jüngsten seiner Familie. Und Gott hat seinen Geist auf den David gelegt und er hat ihn mächtig gebraucht. Wisst ihr, er hat den Goliath aus Gat erschlagen, vor dem alle Furcht hatten, und Israel hat einen Riesensieg errungen über ihre Feinde, die Philister. Und dann hat König Saul den David an seinen Hof geholt und ihn zu einem Feldherrn gemacht, und er hatte Erfolg. Überall, wo er hinging, hat große Siege errungen, und die jungen Frauen Israels haben gesungen, König Saul hat Tausende erschlagen, aber David hat Zehntausende erschlagen, und es war der größte Hit damals zu der Zeit. Und der König Saul ist eifersüchtig geworden auf David und hat versucht, ihn umzubringen, und letztlich musste David davonlaufen. Und als er hier um sein Leben läuft, läuft er zuerst nach der Stadt Nob, wo eine Priesterfamilie war, nämlich der Priester Ahimelech und sein Clan, ein Clan von Priestern. Und Ahimelech wusste natürlich nicht, dass er am Davonlaufen ist von König Saul, und er hat sich dort verpflegen lassen von dem Priester, hat das Schwert von Goliath mitgenommen, und dann ist er weiter gelaufen. Was ihm nicht bewusst war, oder er hat ihn eigentlich schon gesehen und hat sich gedacht, war, dass dieser Edomiter da war mit Namen Doeg. Und der ist zum König Saul gelaufen und hat den Priester Ahimelech angeklagt, hat gesagt, hey, der Ahimelech, der hat den David verpflegt, hat ihn mit Waffen versorgt. Und König Saul ist ja zornig geworden, hat die ganze Priesterfamilie aus Nob zu sich rufen lassen und hat gesagt, bringt sie um. Der Priester hat gesagt, ich wusste nicht, wir hatten nichts Böses im Sinn. Es hat nichts genutzt. Und Saul hat seinen Männern, seiner Leibwache gesagt, schlagt sie nieder, stecht sie nieder. Und die haben gesagt, nee, wir legen keine Hand an die Priester. Und dann hat er Doeg das erledigt, der Edomiter, und hat, ich glaube, 85 Menschen umgebracht. Eine ganze Priesterfamilie in Israel ausgerottet. Das ist der Hintergrund für diesen Psalm. Und David schreibt, was rühmst du dich der Bosheit, du Gewaltiger? Die Gnade Gottes wehrt den ganzen Tag. Das ist die Antwort eigentlich. Was rühmst du dich der Bosheit? Manchmal tun Menschen böse Dinge und geben noch an damit. Boah, guck mal, was ich mir erlaubt habe. Guck mal, wie ich mich durchgesetzt habe, wie ich meine Interessen hier mit Ellbogen und auf Kosten von anderen durchgesetzt habe. Was rühmst du dich der Bosheit, du Gewaltiger? Und die Antwort ist, die Gnade Gottes währt den ganzen Tag. Es ist Gott, der gnädig ist, der es regnen lässt über den Gerechten und den Ungerechten. Gott, der nicht sofort richtet. Manchmal glauben Leute, die böse Dinge tun, Gott straft mich ja nicht, es trifft mich kein Blitz vom Himmel, also nicht so schlimm, ist okay. Aber nur weil Gott gnädig ist, heißt nicht, dass er nicht richten wird. Gott ist gnädig und barmherzig und er gibt Zeit zur Umkehr. Das heißt nicht, dass er es wohlheißt, wenn wir Böses tun. Wir sehen hier auch einen Kontrast zwischen dem Bösen, der Bosheit in sich hat, und auf der anderen Seite Gottes Gnade. Gott ist gnädig. Selbst wenn die Menschen bösartig sind manchmal. Und er sagt hier, was rühmst du dich, Erboser, du Gewaltiger, die Gnade Gottes währt den ganzen Tag, die unverdiente Gunst Gottes, das ist unser Gott. Verderben plant deine Zunge, wie ein geschliffenes Schermesser, du Lügner. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr als gerechtes Reden. Du hast alle Worte des Verderbens geliebt, du betrügerische Zunge. Also er klagt hier den Doeg an. Was hat Doeg gemacht? Doeg hätte sagen können, naja, ich habe doch nur die Wahrheit erzählt. Stimmt ja, David war da bei dem Priester, hat er die Wahrheit gesagt. Manchmal denken wir, okay, nur weil wir die Wahrheit sagen, ist es immer richtig. Aber das Problem war, der hatte Bosheit im Herzen. Seine Motivation war nicht richtig. Ja, er hat die Wahrheit erzählt über das, was passiert ist, aber um dem David in die Pfanne zu hauen. Vielleicht hat er auch was gegen diese Priesterfamilie da in Nob gehabt. Vielleicht hat er ein persönliches Hühnchen mit dem Ahimelech zu rupfen. Und er erzählt dem König die Wahrheit, aber es waren doch wieder nur die Halbwahrheit, weil es hat so geklungen, als wären diese Priester rebellisch gegen Saul. Dabei hatten die gar keine Ahnung, was abgeht. Wir müssen vorsichtig sein, was wir sagen. Sagt hier, unsere Zunge, die kann wie ein geschliffenes Schermesser sein. Das, was wir sagen, das kann oft viel mehr wehtun, als wenn wir jemanden physisch eine reinhauen vielleicht. Diese Messer im Herzen. Ich denke gerade an Jakobus, was er schreibt in Jakobus Kapitel 3 über die Zunge. Die Zunge ist ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch kleines Feuer, welch einen großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und von der Hölle entzündet wird. Dann sagt er im Vers 8, die Zunge aber kann kein Mensch bändigen, sie ist ein unstetes Übel, voll tödlichen Giftes. Mit ihr preisen wir den Herrn und Vater und mit ihr fluchen wir den Menschen, die nach dem Bild Gottes geschaffen worden sind. Aus demselben Mund geht Segen und Fluch hervor. Und Jakobus sagt uns, dies, meine Brüder, sollte nicht so sein.
Sollte nicht so sein. Jesus sagt, dass das, was aus unserem Mund rauskommt, eigentlich aus dem Herzen kommt. Das ist das Grundübel. Nicht die Zunge, sondern das Grundübel ist, dass wir Bosheit im Herzen haben. Das ist das Problem. Wir müssen sehr vorsichtig sein, was wir sagen. Paulus sagt uns, unsere Rede soll auferbauend sein. Das, was dem anderen Auferbauung schenkt. Nur solche Worte sollen über eure Lippen kommen. Nicht was, was niederreißt, was zerstört. Und das kann manchmal sogar die Wahrheit sein. Wir müssen nicht das Negative über andere Leute rumerzählen. Ist vielleicht wahr, jemand hat Mist gebaut, jemand hat einen Fehler gemacht, jemand hat gesündigt, aber es heißt deswegen nicht, dass es richtig ist, dass ich rausgehe und es anderen weitererzähle. Frage ist, was ist in meinem Herzen? Was ist meine Motivation? Ja, manchmal ist da ein Punkt, wo wir sagen, okay, ich versuche dem zu helfen, der braucht Hilfe, vielleicht sogar auch Gemeindezucht, ja, wenn einer auf Abwege ist, dass ich einen zweiten mitnehme, ja, dann tue ich es weiter erzählen, aber meine Motivation ist, dem Menschen zu helfen, dem zu dienen. Und Jesus sagt, wenn wir so etwas tun, dann müssen wir immer erst hier den Balken aus unserem eigenen Auge rausreißen. Und was war der Balke? Das war Lieblosigkeit. Also es kommt immer auf unsere Motivation an. Wir können selbst die Wahrheit weiter erzählen, aber eigentlich mit einer bösartigen Absicht. Wenn unsere Absicht ist, eigentlich geht es mir darum, den anderen ein bisschen niederzumachen oder mich ein bisschen größer zu machen auf seine Kosten, mir einen Vorteil zu holen, den anderen ein bisschen abzusägen. Wir müssen so vorsichtig sein. Und ich denke, jeder von uns hat es schon gemacht. Ich habe schon mal erzählt, wo ich mir gedacht habe, oh Mann, das war nicht richtig. Wir müssen so vorsichtig sein. Die ganze Welt denkt so, ne? Wenn ihr Zeitung liest, wenn ihr Nachrichten hört, dreht sich alles um das Negative. Ich habe gestern im Radio zufällig so eine Diskussion gehört, habe da gerade eingeschaltet, das war am Laufen, habe mir gedacht, das ist interessant, da ging es um Burnout. Und die haben gesagt, eins der Hauptprobleme ist der Führungsstil, dass nicht mehr gelobt wird. Es wird als selbstverständlich angesehen, dass die Leute ihren Job gut machen und es wird nur was gesagt, wenn sie schlecht machen oder wenn sie einen Fehler machen. Dann wird reagiert. Und das verursacht Stress. Und die sagen, man könnte schon viel von diesen Burnouts vermeiden, indem man einfach ab und zu mal lobt, wertschätzt. Und das hat mich angesprochen. Weil von Natur aus tendiere ich auch eher dazu, viel zu verlangen. Verlangen viel von mir selbst, verlangen auch viel von anderen und man nimmt es als selbstverständlich, wenn alles gut läuft. Und dann sagt man nur was, wenn es schlecht läuft. Und das ist okay, wenn es schlecht läuft, muss man was sagen. Das ist okay. Aber die Balance muss auch da sein. Zwischen Korrektur auf der einen Seite und Ermutigung und Stärkung und einfach positiv unterstützend auf der anderen Seite. Es gehört beides dazu in der Erziehung. Es ist ganz wichtig, dass wir nicht nur negativ sind, nicht nur Konsequenzen setzen, wenn es falsch läuft, sondern dass wir auch ermutigen und loben, wenn sie es gut machen, unsere Kids. Wir müssen uns bewusst sein, dass unsere Zunge ein geschliffenes Messer sein kann, das sehr verletzen kann. Und das kennt auch jeder von uns. Ich wage zu behaupten, dass jeder von uns schon verletzt wurde durch etwas, was irgendwer anderer gesagt hat. Und ich bin sicher, dass jeder von uns schon verletzt hat. Seine eigene Nase nehmen. Muss uns bewusst sein. Wir müssen vorsichtig sein. Seid langsam zum Reden, aber schnell beim Zuhören, hat Jesus gesagt. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute. Das ist die Ursache davon, wie das kommt aus dem Herzen. Wenn wir ein Problem haben mit dem Verleumden oder Schlechtreden über andere, die Lösung ist nicht, dass wir versuchen, uns mehr zusammenzureißen. In erster Linie, es muss tiefer gehen. Das wird es nicht heilen. Das Problem ist ein Herzensproblem. Ich muss mit meinem Herzen zu Gott kommen und sagen, das ist Sünde, Gott. Ich bekenne dir das als Sünde. Operier du an meinem Herzen, veränder du mein Herz. Gib mir dein Herz, gib mir deine Liebe für die Menschen. Lass mich das Positive sehen. Gib mir Liebe. Dass wir ihn lieben, nicht das Böse lieben. Du hast das Böse mehr geliebt als das Gute, die Lüge mehr als gerechtes Reden. Du hast alle Worte des Verderbens geliebt, du betrügerische Zunge. Und dann sagt er, Gott wird dich auch zerstören für immer. Er wird dich niederschlagen und herausreißen aus dem Zelt und entwurzeln aus dem Land der Lebendigen. Und sehen werden es die Gerechten und sich fürchten, und sie werden über ihn lachen.
Klingt auch ein bisschen danach, als wäre David ein klein bisschen bitter gegen diesen Ahimelech. Und ich denke, wir können es ihm nicht verübeln.
Was für David spricht, ist, dass David es eigentlich nicht dem Doeg ins Gesicht schmettert, sondern dass es vor Gott ausspricht.
Und das dürfen wir immer tun. Wir dürfen vor Gott völlig ehrlich sein. Sagen, der hat mich verletzt. Gott, am liebsten, ich würde den Kopf umdrehen. Dürfen wir ehrlich sein vor Gott. Aber dann auch bitten, Gott, veränder du mich. Gib mir dein Herz.
David ist hier unter dem Gesetz, unter diesem Zeitalter des Gesetzes. Wir sind in der Gnadenzeit. Unverdiente Gunst. Gott schenkt uns unverdiente Gunst durch Jesus. Tut uns Gutes, was wir nicht verdient haben. Und so, weil wir Gnade empfangen haben, wollen auch wir Gnade weitergeben. Epheserbrief heißt es, vergebt, wie Gott euch vergeben hat in Jesus Christus. Aufbauende Worte aus unserem Mund kommen.
Ich glaube, auch David hatte hier ein Problem in seinem Herzen. Jesus hat gesagt, liebet eure Feinde, das ist unmöglich für uns, aus uns selbst. Aber es ist möglich, wenn wir zulassen, dass er diese Menschen, diese Feinde durch uns lebt. Das ist was Radikales, wenn das passiert. Für die Feinde und für uns, weil das übernatürlich ist. Ich glaube, ich habe schon mal erzählt von der Corrie ten Boom, die ihre Familie, die hatten Juden versteckt, während dem Zweiten Weltkrieg sind verraten worden, ins KZ gekommen, ihre Familie ist dort umgekommen, sie hat überlebt und Jahre später auf einer Konferenz, sie ist dann durch die ganze Welt gereist, hat gesprochen und auf einer Konferenz kommt jemand auf sie zu und das war einer der Aufseher in dem KZ, der für den Tod ihrer Schwester verantwortlich war. Er hatte sich bekehrt. Er kam auf sie zu und wollte ihr die Hand schütteln, sie um Vergebung gebeten. Und sie hat gesagt, alles in mir hat sich gesträubt. Der ganze Hass, diese ganzen Erfahrungen, all diese Sachen sind wieder hochgekommen bei ihr. Und sie hat gesagt, ich war kalt wie ein Stein. Aber dann hat sie im Glauben einfach gehorsam gegen Gott die Hand ausgestreckt, sich entschieden zu vergeben. Und sie hat gesagt, als sie sich dazu entschieden hat, hat sie gespürt wirklich, wie Gottes Liebe durch sie durchflutet und diesen Mann, den sie gerade noch gehasst hat, sie war voll Liebe für den. Bruder im Herrn. Jetzt, das ist übernatürlich. Das will Gott durch uns tun. Uns öffnen für ihn und es zulassen.
Vers 9 heißt es, siehe, der Mann machte nicht Gott zu seinem Schutz, sondern vertraute auf die Größe seines Reichtums. Durch seine Willkür war er stark. Das beschreibt uns ein bisschen, was für ein Mensch dieser Doeg war. Wir wissen eh schon einiges. Der hatte scheinbar kein Problem damit, eine ganze Familie zu ermorden, die unschuldig war. Hat nicht auf Gott vertraut, sondern war reich, hat auf sein Reichtum vertraut. Willkür war einer, der so sein eigenes Ding gedreht hat, der offensichtlich stark auftreten konnte, anderen seinen Willen aufdrücken konnte und hat gedacht, Mann, ich bin der Starke, ich bin der Macher. Kontrast haben wir jetzt in Vers 10, David selbst, der sagt, ich aber bin wie ein grüner Olivenbaum im Hause Gottes. Ich vertraue auf die Gnade Gottes immer und ewig. Schönes Bild, oder, von einem grünen Olivenbaum. Erinnert mich an Psalm 1. Psalm 1, der Gerechte, der sich nähert an Gottes Wort, der über Gottes Wort nachsinnt, der ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der grün ist, der saftig ist, der stark ist, der wohlgenährt ist, der Frucht bringt. Und David sagt, ich bin ein grüner Olivenbaum im Hause Gottes. hier in Gottes Gegenwart. Da ist echtes Leben. Ich vertraute auf die Gnade Gottes immer und ewig, nicht auf mich selbst oder meinen Reichtum, auf Gottes Gnade, Gottes Gunst, Gottes unverdiente Gunst mir gegenüber. Dass Gott ein Gott ist, der ein Herz hat, uns zu beschenken. Nicht, weil wir es verdient haben, sondern trotz uns, nicht wegen uns, trotz uns. Weil Jesus es für uns verdient hat. Ich werde dich ewig preisen, weil du es getan hast. Ich mag auch hier wieder diesen Stimmungswandel. Seht ihr das in dem Psalm? Wo er zuerst verbittert ist und hier einfach diese ganzen Umstände, die schwierig waren und wohl Angst eingejagt haben und diese Bitterkeit, das was ihn hier eingenommen hat, diese Nachrichten, die er gehört hat über Doeg, wie er die Priesterfamilie ermordet hat. Und David war sich sehr wohl bewusst, er hat gesagt, oh, das geht auf meine Kante eigentlich. Ich habe den gesehen und ich wusste, das wird nicht gut ausgehen. Und dann schaut er aber von dem Ganzen weg und er schaut auf Gott. Und erinnert sich an Gottes Gnade, an diesen unglaublichen Segen, den er hat, dass er in Gottes Gegenwart sein darf. Ein grüner Baum in Gottes Gegenwart. Wow. Er sagt, ich werde dich preisen, weil du es getan hast. Und auf deinen Namen, denn er ist gut, werde ich harren vor deinen Frommen. Hat auf Gott vertraut, dass Gott ihn verteidigt. Dass Gott es tut. Und auf deinen Namen, denn er ist gut. Ich mag das. Ihr wisst, der Name in der Bibel spricht immer über den Charakter, über die ganze Person. Das ist unser Gott. Unser Gott ist gut. Er ist gnädig, er ist barmherzig. Er ist liebevoll. Das ist unser Gott. Das ist sein Charakter. Es gibt niemanden im ganzen Universum, der so gut mit dir meint, wie Gott. Und das hat uns bewiesen in Jesus. So sehr hat Gott die Welt geliebt, so sehr hat Gott dich geliebt, dass er seinen eigenen Sohn gab. Damit er dich nicht richten muss, sondern damit du Vergebung haben kannst. Damit er dich segnen kann. So lieb hat dich Gott. Er meint so gut mit dir. Ich mag das an ihm. Was für einen wunderbaren Gott wir haben. Psalm 53, dem Chorleiter, Al-Machalat, irgendein Hinweis auf die Melodie für die Musiker, ein Maskil von David. Der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Sie haben Verderben angerichtet und haben scheuliches Unrecht geübt, da ist keiner, der Gutes tut. Wohl eine ähnliche Situation, wo ihm Unrecht angetan wurde. Er sagt, der Tor spricht in seinem Herzen, es ist kein Gott. Biblisch gesehen, aus Gottes Perspektive, aus der objektiven Perspektive, ist das Torheit. Welt verdreht es manchmal gerne. Die sagen, oh Mann, wenn du an Gott glaubst, bist du irgendwie so ein religiöser Spinner. Bist ein Tor. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, sagt der Paulus im Korintherbrief. Das Kreuz ist ein Anstoß. Torheit für die Griechen. Und unser Denken ist griechisch geprägt. Aber was du glaubst an Gott, was bist denn du für ein Depp? Sie glauben, sie sind so gescheit. Weil ich glaube an niemanden. Super. Ich glaube nur an mich selbst. Herzlichen Glückwunsch. Es ist ein sehr kleiner, elender Gott, der sehr zerbrechlich ist und sehr unzuverlässig ist. Da hast du nicht viel, wo du dich festhalten kannst. Unser Gott ist ein Fels. Aber die Bibel sagt, du bist ein Tor, wenn du sagst, es gibt keinen Gott. Wenn du Gott verleugnest,
Es ist Torheit. Gott hat sich offenbart in seiner Schöpfung. Die Himmel verkünden die Herrlichkeit Gottes. Psalm 19 haben wir das gesehen. Gott hat ein Zeugnis hinterlassen, dass er existiert. In der Schöpfung, in dem wunderbaren, feinst abgestimmten Plan im Universum, wie jedes kleinste Detail perfekt zusammenpasst. Das spricht für einen intelligenten Schöpfer, aber genauso in unserem Gewissen. Gott hat sein Gesetz in unser Herz gelegt. Er hat uns ein Zeugnis gegeben, dass da jemand ist, eine Person, persönlicher Gott, ein Gesetzgeber, jemand, der ein Maß hat und eine Vorstellung hat von dem, was richtig ist und was falsch ist. Eben ein guter Gott. Und wir alle haben dieses Zeugnis in unserem Herzen. Und so, wenn wir das verleugnen, dann sind wir wirklich realitätsfremd. Du bist realitätsfremd, wenn du sagst, es gibt keinen Gott. Ich glaube nicht an irgendwas Höheres, an irgendeinen Schöpfer, an jemanden, vor dem ich verantwortlich sein werde. Ich glaube an nichts anderes, als was ich sehen kann, als Materie. Das ist töricht, das ist Torheit. Und die Konsequenz davon ist, sie sagen, es ist kein Gott, es gibt keinen Gott. Sie haben Verderben angerichtet und abscheuliches Unrecht geübt. Da ist keiner, der Gutes sucht. Das ist die Konsequenz davon. Sie sagen, es gibt keinen Gott. Abgesehen davon, dass wir keinen Halt haben in unserem Leben, keinen wirklichen. Und Jesus hat gesagt, was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst und deine Seele verlierst? Erinnert euch an dieses Gleichnis, diesem reichen Mann, der aufgehäuft hat, nur für das Hier und Jetzt und das Materielle und Reichtum gelebt hat. Und ich gedacht habe, wenn ich hier meinen ganzen Haufen an Zeug habe und so viele Scheunen gebaut habe, dann kann ich mich ausruhen und sagen, jetzt kannst du das Leben genießen, meine Seele. Jetzt kannst du es gut gehen lassen und dann stirbt er. Und Gott sagt zu ihm, du Tor, der du nur für diese Welt gelebt hast und nichts in der Ewigkeit hast. Du Tor. Was nützt es einem Menschen, wenn er die ganze Welt gewinnt und seine Seele verliert? Es ist töricht. Und wenn du sagst, es gibt keinen Gott, dann gibt es auch nichts mehr Objektives. Das ist die Konsequenz davon. Dann ist alles, was bleibt, das Subjektive. Das, was ich für richtig halte, ist für mich richtig. Das, was du für gut hältst, ist für dich gut. Und jeder tut das, was man will. Und es gibt eigentlich keinen objektiven Maßstab mehr. Ich finde es immer lustig, wenn irgendwelche Philosophen versuchen, bei einer allgemein gültigen Moral zu landen oder richtig und falsch ohne Gott. Das ist absolut unmöglich. Wenn du vom Menschen ausgehst, dann ist alles subjektiv. Weil nur Gott kann sich hinstellen, wie Jesus es getan hat, und Jesus war Gott, und sagen, ich bin der Weg und ich bin die Wahrheit. Ich habe die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Er ist absolut. Er kennt alles. Er weiß alles. Kein Mensch kann das sagen. Kein Mensch kann die Wahrheit für sich beanspruchen. Ich habe nicht die Wahrheit. Gott ist die Wahrheit. Und Gott offenbart uns die Wahrheit hier. Aber ich in mir selbst, ich habe meine subjektive Meinung. Und je mehr wir erforschen in der Wissenschaft, desto mehr kommen wir drauf, dass wir eigentlich wissen, dass wir nichts wissen. Ich kann gar keine absoluten Ansprüche stellen und sagen, so ist es, weil ich kenne gar nicht alle Details. Ich kann mich nicht hinstellen und sagen, das ist richtig. Aus mir selbst. Dann bleibt es bei dem, dass ich sagen muss, ja, das ist für mich richtig. Aber da hört es auf bei mir. Und du sagst, okay, das ist für dich richtig. In Wahrheit haben wir doch alle wieder
auf der ganzen Welt eigentlich ein allgemeines Gefühl im Großen und Ganzen, was richtig ist und was falsch ist. Ich meine, das ist kulturell geprägt alles und da gibt es leichte Unterschiede. Man kann sein Gewissen auch ignorieren und abstumpfen. Aber im Prinzip wissen alle Menschen auf der ganzen Welt, was richtig und was falsch ist. Das weist uns auf Gott hin. Es kommt nicht aus uns. Aber ich kann mich nicht als subjektiver Mensch hinstellen. Und deswegen gibt es diese Talkshows, wo die Leute dann zusammensitzen und über Todesstrafe reden oder Euthanasie oder Abtreibung oder irgendwelche ethischen Themen. Und der eine sagt, ja, ich bin der Meinung. Der nächste sagt, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung, ich bin der Meinung. Und alles, was bleibt, sind Meinungen. Völlig uninteressant eigentlich. Ich will Wahrheit kennen, nicht subjektive Meinungen. Und das Problem ist, ohne Gott gibt es keine Wahrheit. Dann bleibt es subjektiv. Und weißt du was, wenn du es nicht gut findest, dass ich dich in ein Verlies sperre und folter mit irgendwelchen Stromstößen und irgendwelchen Perversitäten, dann ist es dein Ding. Du findest das nicht richtig, aber vielleicht bin ich ein Perversling. Irgend so ein Sadist, dem es Freude macht, andere Menschen zu quälen. Also das, was für dich gut ist, ist für dich gut, aber was für mich gut ist, ist für mich gut, oder? Mir macht's Freude. Und dann bleibt das Subjektive. Am Ende ist dann die Frage, wer setzt sich durch? Wer hat mehr Macht? Und das ist, wie unsere Welt funktioniert. Der Mächtigere, der setzt seine Interessen durch. Oft auf Kosten der anderen. Das ist, wo es hinführt. Entfernen uns von Gott und sie haben Verderben angerichtet und abscheuliches Unrecht geübt. Ist das nicht eine gute Beschreibung von der Geschichte? Menschen, Nationen, die sich von Gott entfernt haben? Guckt mal, was in den kommunistischen Ländern passiert ist, wo den Menschen jahrzehntelang eingetrichtert wurde, es gibt keinen Gott, wie die sich verhalten haben. Solzhenitsyn schreibt in seinem Buch über den Gulag, dass die Kommunisten mehr Menschen umgebracht haben als in beiden Weltkriegen zusammen. Es ist kein Gott. Konsequenz ist, Mensch ist nichts mehr wert, das Leben ist eigentlich nichts mehr wert. Du bist ein Zufallsprodukt, Evolutionsprodukt, nicht das Höchste, du bist ein Durchlaufstadium zu irgendwas anderem, wer weiß, was nachher kommt. Ich habe eine Idee, ich habe eine Partei, wir sind stärker als ihr und ich setze meine Interessen durch. Egal, wenn Hunderttausende krepieren. Es passiert, wenn Menschen sich von Gott entfernen. Das heißt, da ist keiner, der Gutes tut. Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Grüß dich, Richie. Schön, dass du da bist. Wir sind im Psalm 53 Grad. Gott hat vom Himmel herabgeschaut auf die Menschenkinder, um zu sehen, ob ein Verständiger da ist, einer, der Gott sucht. Alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist jetzt Gottes Perspektive hier. Gott, der vom Himmel herabschaut auf die Menschen, ob da einer ist, der Gott sucht. Und sein Urteil ist, alle sind abgewichen von seinem perfekten Maßstab, von seinem perfekten Standard. Sie sind alle verdorben. Da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Das ist die biblische Lehre von der menschlichen Verdorbenheit. Das bedeutet nicht, dass Menschen nicht fähig sind, was Gutes zu tun, dass alles, was wir tun, schlecht ist. Aber es bedeutet, verglichen zu Gottes Maßstab, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht perfekt. Da ist keiner, der wirklich Gutes tut, immer nur Gutes, immer mit der richtigen Motivation, immer nur aus Liebe. Da gibt es keinen, der Gutes tut. Diese Lehre von der Verdorbenheit der Menschen seit dem Sündenfall bedeutet auch nicht, dass wir alle so schlecht sind, wie wir nur möglicherweise sein könnten. Das stimmt auch nicht, oder? Wir beherrschen uns dann doch ein bisschen, zumindest dann und wann. Aber potenziell sind wir zu jeder Sünde fähig. Zu jeder einzelnen. Potenziell, das ist in uns drin. Wir sind gefallene Menschen. Jesus sagt, Mord beginnt im Herzen, wenn wir beginnen zu hassen, schlecht über andere zu denken. Ehebruch beginnt im Herzen, wenn wir anderen Frauen, einem anderen Mann nachschauen, mit lüsternden Gedanken, mit denen wir nicht verheiratet sind. Alle sind verdorben, das ist Gottes Urteil. Da ist keiner, der Gute sucht. Da ist auch keiner, der Gott sucht. Von Natur aus sind wir durch den Sündenfall so verdorben, dass wir nicht gerettet werden können, dass wir nicht zu Gott kommen würden aus eigenem Suchen oder aus eigenem Herzen. Jesus hat gesagt, niemand kann zum Vater kommen, wenn der Vater ihn nicht sieht. Aber der Vater tut es. Das ist Gottes Gnade wieder. Gottes Gnade, die wirkt in unseren Herzen. Und ich glaube, dass Gott jeden Menschen zieht und so weit wirkt, Gnade schenkt in seinem Herzen, dass er an einen Punkt kommen kann, wo er eine Entscheidung treffen kann, für oder gegen Gott. Das ist Gottes Gnadenwirken. Von Natur aus sucht keiner Gott. Von Natur aus sind wir alle verdorben. Von Natur aus ist keiner gut. Sind alle abgewichen. Auch nicht einer. Das ist die Wahrheit. Wir sind völlig auf Gott angewiesen. Wir können uns nicht selbst retten. Da ist nichts Gutes im Menschen, wo wir selber irgendwie ansetzen könnten. Deswegen funktioniert auch diese ganze antiautoritäre Pädagogik nicht, was in den 60er und 70er Jahren so populär war. Wenn das anschaut, diese Schulen, wo die Kinder machen durften, was sie wollten und es keine Regeln gab und im Prinzip haben die Verbrecher gezüchtet. Es hat nicht funktioniert. Diese humanistische Vorstellung, dass der Mensch von Natur aus gut ist, das ist nicht biblisch. Das war so vor dem Sündenfall, da hat Gott alles gut gemacht, aber seit die ersten Menschen gegen Gott rebelliert haben, sind wir gefallen von diesem Zustand. Und wir sind von Natur aus Sünder. Wir haben letztes Mal auch ein bisschen drüber geredet, dass wir sündigen, weil wir Sünder sind. Nicht erst zu Sündern werden, weil wir sündigen. Nee, unsere Natur ist gefallen. Und deswegen ist Jesus gekommen, um uns zu retten. Um uns ein neues Herz zu schenken. Um unsere Sünden zu bezahlen. Im Römerbrief, Kapitel 3, zitiert der Apostel Paulus, diese Verse hier. Könnt auch, mir fällt auch gerade ein, Epheserbrief, Kapitel 2, vielleicht lese ich da ein paar Verse zuerst. Da ist es, auch euch hat er auferweckt, die ihr tot wart, in euren Vergehungen und Sünden. Das ist unser Zustand, ohne Jesus. In denen ihr einst wandeltet, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, gemäß dem Fürsten der Macht, der Luft, des Geistes, der jetzt in den Söhnen des Ungehorsams wirkt. Also von Natur aus sind wir dem Teufel nachgefolgt, ob uns das bewusst war oder nicht. Unter diesen hatten auch wir einst alle unseren Verkehr in den Begierden unseres Fleisches, indem wir den Willen des Fleisches und der Gedanken taten und von Natur Kinder des Zorns waren, wie auch die anderen. Von Natur aus waren wir Kinder des Zorns. Gott ist zornig über Sünde. Von Natur aus waren wir unter seinem Gericht, unter seinem Zorn. Weil wir Sünder waren. Und dann heißt es im Vers 4, hier Epheser 2, Gott aber, der reich ist an Barmherzigkeit, hat um seiner vielen Liebe willen, womit er uns geliebt hat, auch uns, die wir in den Vergehungen tot waren, mit dem Christus lebendig gemacht. Durch Gnade seid ihr errettet. Wir waren tot, die Beziehung mit Gott
war tot, aber Jesus hat uns versöhnt mit dem Vater. Und er hat uns Leben gebracht, ewiges Leben, Leben in Beziehung mit Gott. Durch Gnade seid ihr errettet, unverdiente Gunst. Er hat uns mit auferweckt und mitsitzen lassen in der Himmelswelt in Christus Jesus, damit er in dem kommenden Zeitalter den überschwänglichen Reichtum seiner Gnade in Güte an uns erwiese in Christus Jesus. Denn aus Gnade seid ihr errettet durch Glauben, und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Errettung ist Gottes Gabe, nicht etwas, was wir uns selbst verdienen können oder was wir irgendwie uns selbst annehmbar machen könnten vor Gott. Römerbrief, Kapitel 3. Jetzt aber ist ohne Gesetz Gottes Gerechtigkeit geoffenbart worden, bezeugt durch das Gesetz und die Propheten, durch das Alte Testament. Also Kontext ist, wir können uns eben nicht retten, indem wir versuchen, religiös zu sein und gut genug zu sein und unsere Sünden irgendwie abzuarbeiten, irgendwelche Regeln zu halten. Gottes Gerechtigkeit, Gerechtigkeit, die von Gott kommt, aber durch Glauben an Jesus Christus für alle, die glauben. Denn es ist kein Unterschied. Denn alle haben gesündigt und erlangen nicht die Herrlichkeit Gottes und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung, die in Christus Jesus ist. Wir werden umsonst gerechtfertigt aus Gnade. Es ist ein Geschenk, unverdiente Gunst. Durch die Erlösung, die wo ist? In Christus Jesus. Ohne Jesus kann kein Mensch gerettet werden, Beziehung zu Gott kommen. Kein Mensch ein neues Herz erhalten und verändert werden. Zumindest nicht von innen heraus. Wirklich diese tiefe, bleibende Veränderung eines neuen Lebens, eines ewigen Lebens. Aber wie kann Gott es tun, dass wir beschenkt werden, dass wir Erlösung haben als Sünder, freigekauft von Sünde? Dann heißt es weiter, ihn, Jesus, hat Gott dargestellt zu einem Sühneort. Also denkt an den Tempel, an den Altar. Sühne bedeutet eine Schuld begleichen, eine Schuld bezahlen. Der Altar war ein Sühneort. Der Schuldige, der Sünder, hat sein Opferlamm mitgebracht, das unschuldig war und makellos war, perfekt sein musste. Er hat seine Sünde symbolisch auf dieses Tier gelegt und dann wurde es geschlachtet, ist es gestorben anstelle des Sünders, damit der Sünder Beziehung haben kann mit Gott. Das war ein Sühneort. Die Schuld musste gesühnt werden. Die Schulden mussten bezahlt werden, um das Bild zu gebrauchen. Jemand musste das bezahlen. Und das hat Jesus für uns getan. Er wurde zu einem Sühneort. Er hat unsere Schuld auf sich genommen und die Strafe Gottes, die Konsequenz für unsere Schuld in sich getragen. Also ihn hat Gott dargestellt zu einem Sühneort durch den Glauben an sein Blut, sein Leben, das er für uns gegeben hat. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit wegen des Hingehenlassens der vorher geschehenen Sünden unter die Nachsicht Gottes. Zum Erweis seiner Gerechtigkeit in der jetzigen Zeit, dass er gerecht sei und den rechtfertige, der des Glaubens an Jesus ist. Da haben wir auch unlängst drüber gesprochen. Gott wäre ungerecht gewesen, wenn er einfach hinweggesehen hätte über Sünden im Alten Testament. Er gesagt hätte, okay, ist schon okay. Ich erlasse dir die Schuld, ich vergebe dir ohne Grundlage. Es wäre kein gerechter Gott. Es wäre kein gerechter Richter, der zu einem Verbrecher sagt, ist okay, was du hast gestohlen, du hast jemanden ermordet, naja, ich habe einen guten Tag, ich habe dich lieb, ist okay, geh nach Hause. Ich vergebe dir. Das ist nicht möglich, das braucht eine Grundlage. Und Gott ist ein gerechter Gott. Und er ist ein liebevoller Gott und ein guter Gott und ein barmherziger Gott. Aber wie kann er beides gleichzeitig sein? Wegen diesem Sühneort, wegen Jesus, dass der Unschuldige den Platz des Schuldigen einnimmt. dass der Unschuldige, der da keine Schulden hat, die Schulden von dem bezahlt, der Schulden hat. Dass Jesus sich hat für uns bestrafen lassen, für unsere Schuld, obwohl er selber nicht gesündigt hat. So kann Gott gerecht sein. Die Strafe wurde vollzogen, die Schuld wurde gesühnt, die Buße wurde bezahlt sozusagen, die Strafe wurde bezahlt. Und jetzt kann Gott seine Gnade, seine Liebe uns erweisen. Ich mag diese Geschichte von dem Kapitän, der seine Mutter mitnimmt auf die Fahrt und altes Segelschiff. Und eines Tages kommt der Schiffskoch zu ihm und sagt: Captain, wir haben ein Problem, es wird geklaut. Es war ein Problem damals. Essen war rationiert. Wenn einer klaut, das kann die ganze Mannschaft gefährden. Ich weiß nicht genau, wie lange man unterwegs ist auf hoher See. Also sagt der Captain, das können wir nicht durchgehen lassen. Wenn wir den erwischen, dann wird er bestraft. Er wird an den Mast gebunden und ausgepeitscht, so wie das damals war. Vergeht wieder einige Zeit, 2 Wochen. Schiffskoch kommt wieder zum Kapitän und sagt, es ist wieder geklaut worden. Diesmal haben wir den Dieb erwischt. Und ihr könnt es wahrscheinlich erraten, es war die Mutter des Kapitäns. Was soll der Captain jetzt tun? Er weiß, wenn er die alte Frau auspeitschen lässt, die wird es vielleicht gar nicht überleben. Auf der anderen Seite, was denkt ihr, würden die Matrosen sagen, wenn er sagt, weil es meine Mutter ist, ist okay, lasse ich es beruhen, werde ich sie nicht bestrafen. Was denkt ihr, würden die tun? Würden meutern, ja? Würden sagen, das ist ungerecht. Wenn es ich gewesen wäre, ich würde hier ausgepeitscht werden, ich würde bestraft werden, weil es deine Mama ist. Zweierlei Maßstab. Und der Captain versteht es. Er sagt, wenn er gerecht bleiben will, er versteht, dann muss die Strafe vollzogen werden. Und er sagt, okay, bindet sie an den Mast. Und als dieser Typ mit der Peitsche ausholt und die Mutter des Captains schlagen will, tritt der Captain nach vor und stellt sich schützend über die Mutter und fängt die ganzen Schläge auf, die eigentlich die Mutter verdient hat. Und ihr wisst, wer das für uns getan hat. Das hat Jesus getan. Und das sagt der Paulus hier in diesen Versen. Deswegen kann Gott gerecht sein, weil er die Strafe auf sich genommen hat in Jesus. Aber gleichzeitig kann er gnädig und barmherzig sein. Er kann uns gehen lassen. Das ist Erlösung. Erlösen bedeutet Freikaufen aus der Sklaverei. Freikaufen von dieser Strafe. Wir sind versöhnt mit Gott. Wir können Gemeinschaft mit Gott erfahren. Und dann heißt es hier in Vers 27, Römer 3, wo bleibt nun der Ruhm? Er ist ausgeschlossen. Oder wir können uns nicht mehr rühmen und sagen, Gott nimmt mich an, weil ich ein bisschen braver war als du. Oder weil ich ein bisschen mehr gute Werke getan habe als du. Ich habe mir es verdient. Du bist nicht so gut wie ich, bin ein bisschen besser. Es ist mein Werk, da können wir uns rühmen. Das ist Gesetzlichkeit. Es funktioniert nicht. Da ist kein Ruhm mehr, wenn man sich beschenken lässt. Das ist demütigend eigentlich, oder? Geschenk anzunehmen, ein unverdientes Geschenk, ein großes Geschenk. Kennt ihr die Erfahrung, wenn jemand euch ein Riesengeschenk macht, was ihr nie zurückzahlen könnt? Dass man sagt, nee, ist uns unangenehm, oder? Weil wir wollen gern, das ist so, wie die Welt denkt. Alles hat seinen Preis und eine Hand wäscht die andere und du musst dir Segen verdienen, dass dir jemand was Gutes tut. Wenn du brav bist, dann wirst du belohnt, ne? Und dann schenkt dir jemand was, was du nicht zurückzahlen kannst. Niemals, sag mal, irgendjemand kommt zu dir und sagt, hey, ich schenke dir meine Villa um 2 Millionen und ich schenke dir meine 5 Autos um 1 Million. Da ist der Schlüssel, da hast du es, ich liebe dich. Ich meine, es ist lustig, wenn man beim Essen sitzt und jemand sagt, hey, die Rechnung geht auf mich, ich bezahle. Nee, ich bezahle. Nee, ich bezahle, oder? Wir wollen uns halt gern beschenken lassen. Da ist kein Ruhm drin, wenn wir beschenkt werden. Da können wir nur Gott rühmen, den, der uns beschenkt hat, aber nicht uns selbst. Und das ist der Punkt. Aber wichtig, dass wir das verstehen. Diese Lehre von der Verdorbenheit
der Menschen. Der Mensch ist nicht von Natur aus gut. Deswegen, für die Erziehung heißt es in den Sprüchen, dass ein Vater, der seinen Sohn nicht züchtigt, dem nichts Gutes tut. Ein Sohn, der nicht gezüchtigt wird, wird zum Verbrecher. Das ist jetzt meine lockere Übersetzung. Du musst die Torheit des Sohnes austreiben, steht dort. Durch Züchtigung. Weil das Herz ist töricht von Natur aus. Du musst dein Kind nicht lehren, zu klauen oder selbstsüchtig zu sein oder zu lügen. Das machen die ganz automatisch. Wir müssen sie lehren, zu geben statt zu nehmen. Wir müssen sie lehren, zu teilen, statt alles für sich zu behalten. Nicht zu lügen, gehorsam zu sein. Ungehorsam sind sie automatisch. Es liegt in uns drin. Und klingt vielleicht theoretisch, worüber wir hier sprechen, aber es hat eine riesen Auswirkung. Wie gesagt, in der Pädagogik, als sie gesagt haben, ja, Mensch ist von Natur aus gut, wenn wir sie nur bilden und laufen lassen und die dürfen sich selber erziehen, die Kids dürfen machen, was sie wollen, dann wird was Gutes rauskommen. Das Gegenteil war der Fall. Hat riesen Auswirkungen. Menschen, die sagen, es gibt keinen Gott und an ihren eigenen Maßstab leben. Was für mich gut ist, ist für mich gut, ist es, was für dich gut ist, ist für dich gut. Und die Stärkeren setzen sich durch und die Schwachen werden halt gefressen. Die Ungeborenen, die abgetrieben werden, die alten Menschen, die uns eine Last sind. Wir nennen es Euthanasie, der sanfte Tod, aber in Wirklichkeit geht es nicht um die Menschen. Ich glaube, es wird auch kein Kind abgetrieben, weil man so viel Mitleid mit dem Kind hat, sondern es ist unbequem, es ist nicht geplant. Oh, es ist ein behindertes Kind, oh, das ist viel Arbeit. Das ist eine große Last. Oh, wir tun dem Kind was Gutes. Es ist nicht lebenswertes Leben, so wird das dann hingestellt. Wirklich, ich kenne viele behinderte Menschen, die sehr glücklich sind. Glücklicher als so mancher, der noch klar tickt da oben. Ich weiß, mein kleiner Neffe, der ist nicht behindert in dem Sinn, aber hat Epilepsie und das greift sein Gehirn an und er bleibt da zurück. Aber er ist ein glückliches Kind. Der kann sich so freuen, der hat noch diese kindliche Freude, obwohl er eigentlich schon viel zu alt ist dafür. Auf sich zu freuen von ganzem Herzen an Kleinigkeiten. Mir macht es so viel Freude immer. Machst ein kleines Geschenk, tust ein bisschen was Gutes und der ist so glücklich, der ist so froh. Ich kaufe dieses Argument nicht, dass es für die anderen ist, die uns unbequem sind, die uns eine Last sind. Nee, nee, das ist sehr selbstsüchtig. Und das ist, was passiert in einer Kultur, wo Menschen sagen, es gibt keinen Gott. Jeder tut das, was er will. Und wer drauf zahlt, sind die Schwachen. Die Ungeborenen, die Alten, die Behinderten. Die halt schwächer sind. Und wir müssen das auch klar sehen, die Gesetzeslage in unserer westlichen Kultur, oder zumindest wie es ursprünglich war, das wird ja immer mehr verwässert. Aber dieses klare richtig und falsch, das kommt daher. Das kommt aus dem Überbleibsel von der christlichen Kultur. Ich weiß nicht, ob unsere Kultur je wirklich christlich war, aber es war ein christlicher Einfluss da. Und daher kommt das Ganze, die Menschenrechte. Das kommt daher. Wenn du von dem Menschen als einem Evolutionsprodukt ausgehst, es nicht weiß, woher es kommt eigentlich, vielleicht vom Affen, ne? Aber wirklich, wo kommt der Affe her, wo kommt die Materie her, wo der irgendwie so im Leeren hängt, der nicht weiß, wohin er geht, du stirbst, dann ist alles vorbei. Hast eigentlich keinen großen Wert. Da kommt es kein Menschenrecht her, aus dem Denken, ganz im Gegenteil. Da ist der Mensch nicht viel wert, er wird entwertet. Wo die Menschenrechte herkommen, ist aus der biblischen Lehre von der Heiligkeit des menschlichen Lebens. Gott hat uns geschaffen in seinem Ebenbild.
als Personen. Deswegen sind wir wertvoll. Jeder einzelne Mensch ist so wertvoll, dass Gott seinen eigenen Sohn für ihn gegeben hat. Das ist der Preis eines Menschen. Jesus, so wertvoll bist du. Unabhängig davon, ob du geboren bist oder ungeboren bist, ob du alt bist oder jung bist, ob du gesund bist oder behindert. Unabhängig davon, einfach weil du Mensch bist. Das ist die biblische Lehre. Und daher kommen die Menschenrechte her. Auch die Gewaltenteilung, die wir haben in unseren modernen Demokratien, kommt aus dem biblischen Verständnis her. Wurde das erste Mal wirklich eingeführt in Amerika, wo viele verfolgte Christen hingeflüchtet sind. Und es gab auch säkuläre, humanistische Einflüsse, aber auch einen biblischen Einfluss. Und die Leute haben erlebt in Europa, was passiert, wenn ein König sich hinstellt und sagt, ich bin das Gesetz. Erinnert euch, Ludwig XIV., das Gesetz bin ich. Die Reformer haben gesagt, schottischer Reformer, Lex Rex. Nicht der König ist das Gesetz, sondern das Gesetz ist König. Auch der König steht unter Gottes Gesetz, unter Gottes Wort. Und diese reformierten Christen, die haben geglaubt an die Gefallenheit des Menschen. Und die haben gesagt, okay, Macht korrumpiert und absolute Macht korrumpiert scheinbar absolut. Das heißt, wir müssen da Grenzen einführen. Dass nicht mehr ein absoluter Herrscher ist, sondern wir haben die Legislative, die Exekutive und die Judikative getrennt. Das kommt aus dem christlichen reformierten Denken heraus eigentlich. Die sich sehr bewusst waren, dass der Mensch nicht von Natur aus gut ist, sondern im Gegenteil. Und da muss man Grenzen einziehen, um die Freiheit des Einzelnen zu gewährleisten. Mittlerweile geht das alles den Bach runter und wir werden immer unfreier eigentlich. Naja, es würde es zu weit führen, da noch weiter drüber zu reden. Aber den Punkt, den ich machen wollte, ist, dass es keine theoretische Lehre ist, die wir hier sehen, sondern dass es gewaltige Auswirkungen hat. Erstmal in unserer Beziehung mit Gott. Wollen wir uns den Himmel verdienen? Wollen wir uns Gemeinschaft mit Gott verdienen? Denken wir sind gut genug dafür? Oder erkennen wir, dass nur Jesus uns retten kann? Dass wir uns nur beschenken lassen können mit ewigem Leben? Und auf der anderen Seite der Maßstab. Wer gottlos ist, der wird auch gottlos leben. Wer sagt, da ist kein Gott, der lebt auch so, als wäre er sein eigener Gott. Und wir sind keine sehr guten Götter, weil es sind gefallene Götter, unter Anführungszeichen, gefallene Menschen. Und könnt euch umschauen. Ich weiß nicht, ob es jemals einen wirklich guten, liebevollen Diktator gegeben hat. Ob das immer gut war. Ist nicht gut, wenn Menschen absolute Macht haben. Also alle sind abgewichen, sie sind alle verdorben, da ist keiner, der Gutes tut, auch nicht einer. Haben denn keine Erkenntnis, die Böses tun, die mein Volk fressen, als essen sie Brot? So waren die drauf. Für die war, hier irgendwem umzubringen, genauso viel wie ein Stück Brot essen. Poh, keine große Sache. Gott rufen sie nicht an. Vers 6 dreht sich das um, da überfiel sie Schrecken, ohne dass ein Schrecken da war. Furcht, unbegründete Furcht. Und jemand, der Jesus nicht hat, der hat Furcht. Furcht vor dem Tod, Furcht vor dem, was kommt danach, Furcht davor, seine Sicherheit zu verlieren, ob das jetzt ein Bankkonto oder die Aktien oder irgendein Mensch ist, oder das Haus zu verlieren, was immer sein Ding ist, wofür der lebt. Da ist viel Furcht da. Da überfiel sie Schrecken, ohne dass ein Schrecken da war. Und er sagt, denn Gott hat zerstreut, Gott hat eingegriffen. Gott hat zerstreut die Gebeine dessen, der dich bedrängt. Du hast sie zu Schanden werden lassen, denn Gott hat sie verworfen. Unser Gott ist ein mächtiger Gott. Und das Schöne ist, wenn wir mit ihm sind, dann ist er mit uns. Und wenn er mit uns ist, dann wer kann gegen uns sein? Römer Kapitel 8. Wer kann uns trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist? Und ihr könnt das selber nachlesen. Nichts, weder Höhe noch Tiefe, weder irgendwas Irdisches oder Unterirdisches oder irgendwelche Mächte, nichts kann uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Gebet im Vers 7, O kämen doch aus Zion die Rettungen für Israel, wenn Gott die Gefangenschaft seines Volkes wendet, wird Jakob jubeln, Israel wird sich freuen. Das ist prophetisch hier. Wenn Gott die Gefangenschaft wendet, wird Jakob jubeln, Israel sich freuen. Wir waren Versklavte der Sünde, wir waren Gefangene der Sünde, Jesus hat uns freigekauft. Wir können uns freuen. Wir können ihn preisen dafür. Amen. Ich höre auf hier. Ich wollte eigentlich noch 54 und 55 durchmachen, aber ja. Hat euch noch was angesprochen? Wollt ihr noch irgendwas hinzufügen?